So eine Tauffeier ist immer ein Fest für die Gemeinde. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute Zuwachs bekommen von 21 neuen Brüdern und Schwestern. Insgesamt in allen drei Gottesdiensten werden 21 Geschwister getauft. Nun, was passiert, wenn ein Mensch Christ geworden ist, wenn er sich zu Jesus Christus bekehrt hat und eine neue Geburt erlebt hat? Richtig, dann bezeugt er seinen Glauben in der Taufe. Was aber folgt auf die Taufe? Ist mit der Taufe alles erledigt? Kann es sein? Ist dann das Glaubensleben eines Menschen abgeschlossen? Nein, jetzt erst beginnt der Prozess des neuen Lebens. Und diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Heiligung ist das Thema unseres Textes, um den es uns heute geht. Er kommt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Paulus hilft den neuen Christen, neubekehrten, neugetauften Christen in Thessalonik, eine ganz junge Gemeinde, die er vor einigen Monaten erst gegründet hatte, zu verstehen, was ihr Lebensprogramm jetzt ist. Nachdem sie Christen geworden sind und sich auf den Glauben hin haben taufen lassen. Nun, dieses Lebensprogramm, liebe Freunde, kann man mit einem Wort zusammenfassen. Und dieses Wort heißt Heiligung. Heiligung. Nun, unser Text beantwortet uns zwei wichtige Fragen im Hinblick auf die Heiligung. Erstens, was ist Heiligung? Und zweitens, wie lebt man Heiligung ganz praktisch? Und deshalb hat meine Predigt heute zwei Punkte. Erstens die Definition der Heiligung und zweitens die Praxis der Heiligung. Wir beginnen mit der Definition der Heiligung. Lasst uns die ersten 2,5 Verse lesen. Paulus sagt weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Ermahnungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Fragen wir uns nicht häufig als Christen, was ist der Wille Gottes für mich, für mein Leben? Nun, hier haben wir die Antwort. Das ist der Wille Gottes für euch, eure Heiligung. Heiligung ist für die meisten Menschen heute ein Fremdwort. Leider ist Heiligung auch in vielen christlichen Kirchen und Gemeinden in unserer Zeit überhaupt kein Thema mehr. Aber Heiligung ist zentral und lebensnotwendig für einen Christen, für einen gläubigen Menschen. Und deshalb brauchen wir zunächst einmal eine Definition der Heiligung. Was ist Heiligung? Nun, Paulus liefert uns diese Definition gleich in Vers 1. Er sagt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Nun, aus diesem Vers können wir eine klare Definition der Heiligung ableiten. Die Kurzversion lautet, leben, um Gott zu gefallen. Simpel, einfach, das ist Heiligung. Leben, um Gott zu gefallen. Und die etwas längere Version lautet, Heiligung ist das ständige Bestreben eines Christen, Gott zu gefallen, und im Leben dieser Gottgefälligkeit immer vollkommener zu werden. Bevor wir gläubig geworden sind, lebten wir, wie es uns selbst gefiel. Nicht wahr? Wir kümmerten uns nicht um die Wünsche Gottes, um den Willen Gottes. Wir lebten, um uns selbst zu gefallen oder vielleicht anderen Menschen zu gefallen. Und jetzt leben wir, sagt Paulus, um Gott zu gefallen. Alles hat sich geändert und das muss man lernen. Das können wir nicht automatisch. Gott ist heilig und es gefällt ihm, wenn auch wir ihm in der Heiligkeit immer ähnlicher werden. Wir sind ja schließlich seine Kinder geworden. Wenn wir gläubig werden, erhalten wir von Gott sofort den Status Heiliger. Ich weiß nicht, ob uns das allen so bewusst ist, aber das ist wahr. Wir werden von Gott zu heiligen Menschen erklärt. Doch es bleibt nicht bei der Erklärung oder bei dieser, wie wir es auch nennen, positionellen Heiligkeit, sondern es kommt zu progressiven, fortschreitenden Heiligung. Das heißt, der Heilige Geist kommt in unser Leben hinein und macht uns nach und nach mehr und mehr zu heiligen und gerechten Menschen. Er gestaltet uns um und er macht es ganz praktisch in unserem Alltag, in allen Bereichen unseres Lebens. Und diesen Prozess der Umgestaltung nennen wir Heiligung. Heiligung ist auch das sichtbare Zeichen dafür, dass ich gerecht bin, gerecht geworden bin, gerettet bin, gerechtfertigt von Gott. Nein, die Heiligung ist nicht der Grund meiner Rettung, sondern die Folge meiner Rettung. Ich werde also nicht gerettet von Gott, weil ich in Heiligung lebe, sondern weil ich gerettet bin und einen Platz im Himmel sicher habe, lebe ich jetzt in Heiligung. Nun, Heiligung ist die Ausrichtung meines Lebens auf Gott hin. Wir reden ja auch von einer Wende. Die Bekehrung ist eine Lebenswende, eine Wende um 180 Grad. Ich ging von Gott weg, in Richtung Sünde, so wie es mir gefiel. Und jetzt habe ich gewendet zu Gott hin und mein Leben richtet sich auf ihn aus. Ich gehe in Richtung Gott und das ist Heiligung. Es ist die erkennbare Richtung, die man auch sehen kann im Leben eines Menschen, zu Gott hin. Es ist die progressive, bewusste Bewegung eines Christen weg von der Sünde, und zwar jeden Tag in seinem Leben, und hin zur Gerechtigkeit. Heiligung ist also niemals statisch, niemals abgeschlossen. Es ist auch nicht etwas, was Menschen sich oft vorstellen, so ein Heiligerschein hinter dem Kopf. Oder wie es ein Prediger einmal gesagt hat, Heiligkeit ist kein Suppenteller hinter dem Kopf eines Christen. Heiligung bedeutet, dass ich einen Fortschritt in meiner Jesus-Nachfolge mache. Dass ich weiterkomme in der Nachfolge. Wir sagen ja, wir sind Jünger Jesu und wir folgen Jesus. Und es muss erkennbar sein, dass ich weiterkomme in dieser Nachfolge. Dass ich tatsächlich Jesus ähnlicher werde. Und damit nach und nach sündige Gewohnheiten in meinem Leben ablege und neue, Gott wohlgefällige Gewohnheiten anlege. Dass ich ein besserer Mensch werde, ja, tatsächlich. Ein freundlicherer Mensch, ein geduldigerer Mensch werde, ein liebevollerer Mensch werde, ein gastfreundlicher Mensch werde, ein großzügiger Mensch werde, ein barmherzigerer Mensch werde, opferbereiter, demütiger, sanftmütiger, vergebungsbereiter. Es ist eine Bewegung weg von der Sünde hin zur Gerechtigkeit. Weg vom weltlichen Denken hin zu dem göttlichen Denken, so wie Gott denkt. Von den weltlichen Werten hin zu den biblischen Werten. Von der Selbstverwirklichung hin zu der Selbstverleugnung. Von der Selbstgefälligkeit hin zur Gottgefälligkeit. Heiligung geschieht nicht über Nacht. Es ist ein lebenslanger Prozess. Heiligung bedeutet nicht Perfektion oder Sündenfreiheit diesseits des Himmels. Wir wünschen uns das, aber leider ist das noch nicht der Fall. aber es ist eine ständige Bewegung weg von der Sünde und hin zu Gott. Nun, es wird eine Geschichte erzählt von einem jungen Mädchen, das Christus als ihren Erlöser annahm und die Mitgliedschaft in einer örtlichen Gemeinde beantragte. Warst du eine Sünderin, bevor du den Herrn Jesus in dein Leben aufgenommen hast? Fragte sie, ein alter Diakon. Ja, Sir, antwortete sie. Und bist du immer noch eine Sünderin? Nun, um die Wahrheit zu sagen, ich habe das Gefühl, eine größere Sünderin zu sein als je zuvor. Welche wirkliche Veränderung hast du denn erfahren? Ich weiß nicht recht, wie ich es erklären soll, sagt das Mädchen. Außer, dass ich früher eine Sünderin war, die der Sünde nachlief. Aber jetzt, da ich gerettet bin, bin ich eine Sünderin, die von der Sünde wegläuft. Sie wurde in die Mitgliedschaft der Gemeinde aufgenommen und sie bewies durch ihr konsequentes Leben, dass sie sich wirklich bekehrt hat. Eine weitere Wahrheit müssen wir hier festhalten. In der Heiligung leben kann nur ein Christ, ein wiedergeborener, von neuem geborener Mensch, ein Kind Gottes eben, ein geretteter Mensch. Nur solch ein Mensch kann in Heiligung leben. Ein obdachloses Waisenkind zum Beispiel, das von einem König adoptiert und zum Prinzen gemacht wird, muss jetzt lernen, als Prinz zu leben. Aber nur nachdem dieses Waisenkind, dieses Straßenkind adoptiert wurde und an den Hof des Königs geholt wurde, muss es lernen, wie sich ein Prinz benimmt, wie ein Prinz zu reden, zu essen, sich anzuziehen und so weiter. Und es wäre ja ein Paradox, wenn dieser Prinz wieder gerne in Lumpen gehüllt auf der Straße leben wollte, nicht wahr? Und seinen alten Gewohnheiten nachgehen sollte. Das wird dieser Prinz erstens nicht tun, weil er ganz sicher gerne das Leben als Prinz genießen und einüben wird wollen. Und zweitens, weil er dem König, der jetzt sein Vater ist, aus Dankbarkeit für diese Wohltat der Adoption dieses Leben ihm schuldet. Aber es gilt. Es gilt also nur ein Mensch, der von Gott zum Heiligen erklärt wurde, in Heiligkeit leben kann. Erst kommt die Heiligsprechung und dann die Heiligung. Die Heiligung, der Heiligung geht also immer die Heiligsprechung voraus. Die katholische Kirche hat diesen biblischen Grundsatz umgekehrt. Und so verstehen viele Menschen auch in unserem Land nicht, was es bedeutet, heilig zu sein, wie wird man heilig und was ist Heiligung. In der Wikipedia ist Folgendes zu lesen. Die Heiligsprechung ist in der katholischen, römisch-katholischen Kirche ein kirchenrechtlicher und dogmatischer Akt, in dem der römische Papst erklärt, dass ein bestimmter Verstorbener, man muss also erst tot sein, als Heiliger bezeichnet werden dürfe und als solcher verehrt werden soll. Voraussetzungen dafür sind entweder das Erleiden des Märtyriums, man muss als Märtyrer sterben, oder der Nachweis eines heroischen Tugendgrades des Betreffenden. Bei Kandidaten, die keine Märtyrer waren, wird zudem der Nachweis eines Wunders gefordert. So erklärt die Heiligwerdung die katholische Kirche. Die Bibel hingegen bezeichnet alle Gläubigen als Heilige. Am Anfang des Christenlebens, sobald ein Mensch Christ geworden ist, folgt die Heiligsprechung durch Gott selbst. Und erst danach beginnt der Prozess der Heiligwerdung, den wir Heiligung nennen. Wir kommen zu der Praxis der Heiligung. Nachdem Paulus Heiligung definiert hat, spricht er jetzt von der Praxis. Was bedeutet es, ganz praktisch in der Heiligung zu leben? In unserem Text erwähnt Paulus vier Bereiche, in denen Christen heilig leben sollen. Es geht hier nicht um eine vollständige Liste aller Lebensbereiche. Exemplarisch erwähnt Paulus hier die Bereiche, die wahrscheinlich für die Thessalonicher, für die Gläubigen in Thessalonich Priorität haben auf ihre damalige Lebenssituation. Erstens geht es um den sexuellen Bereich. Unzucht, Heiligung im Bereich der Sexualität. Paulus schreibt: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Und ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten, nicht in gieriger Lust, wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Unzucht oder Hurerei, griechisch Porneia, ein Begriff, von dem übrigens unser Wort Pornografie abgeleitet wird. Unzucht oder Hurerei bezeichnet in der Bibel jede Art der sexuellen Sünde. Das heißt, alle Formen des außerehelichen oder vorehelichen geschlechtlichen Umgangs. Der einzige geheiligte Rahmen für die gelebte Sexualität ist die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau und nicht anders. Sexuelle Reinheit ist natürlich nicht alles, was Heiligung ausmacht, aber sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Heiligung eines heiligen Lebens. Das ist ganz praktisch. Nun, sexuelle Reinheit musste in der griechisch-römischen Gesellschaft, in der ja die ersten Christen lebten, besonders betont werden. Immer wieder macht das Paulus und auch die anderen Apostel. Das Christentum hielt ja, wie auch das Judentum, die Ehe als eine göttliche Institution hoch in Ehren. Ehebruch, Prostitution, Affären, gleichgeschlechtlicher Sex und andere sexuelle Sünden waren für Juden und auch für Christen gravierende Verstöße gegen das göttliche Gesetz und gegen die Moral Gottes. Aber diese Vorstellung war für die heidnische, römisch-griechische Gesellschaft ganz seltsam und fremd. Außereheliche sexuelle Verbindungen wurden damals in der Gesellschaft nicht nur toleriert, sondern manchmal auch regelrecht empfohlen. Ein Mann konnte zum Beispiel eine Geliebte haben, die ihm dann auch für die, so sagte man es, intellektuelle Konversation zur Verfügung stand. Dann gab es die Institution der Sklaverei und diese machte es einfach, eine Konkubine, eine Nebenfrau zu haben. Für die gelegentliche sexuelle Befriedigung war der Besuch bei einer Prostituierten jederzeit möglich. Und dann gab es ja noch die Ehefrau und ihre Aufgabe war es, den Haushalt zu organisieren und die Mutter der ehelichen Kinder zu sein. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die der heidnischen Welt von damals leider immer ähnlicher wird oder sehr ähnlich geworden ist. Es ist für viele Menschen komisch und seltsam, wenn Christen von Heiligung im sexuellen Bereich reden, von sexueller Reinheit, von der Notwendigkeit, Sex vor der Ehe zu meiden, von der verderblichen Schaden, den Pornografie verursacht, von der Zügelung der sexuellen Lust und der Notwendigkeit der ehelichen Treue. An uns Christen, die wir mitten in einer heidnischen Gesellschaft leben, richtet Gottes Wort heute diese Worte. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Die neue Genfer Übersetzung macht uns den Inhalt im heutigen Deutsch etwas verständlicher. Hier heißt es: Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von den Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Nicht nur unser Geist soll Gott gehören und heilig sein, sondern auch unser Leib, unser Körper. Den Korinthern schreibt Paulus deshalb: Wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper, der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Gott selbst wohnt durch seinen Geist in unserem Körper. Und diese Tatsache ist eine unglaubliche Aufwertung unseres Leibes. Unser Leib hat eine ewige Zukunft. Er wird auferstehen und er wird ewig leben. Die Heiligkeit unseres Leibes ist deshalb unverzichtbar. Heute haben auch Menschen, zunehmend Menschen, die sich Christen nennen, nur ein müdes Lächeln übrig für die althergebrachte Moral, wie sie es nennen. Aber Paulus warnt uns in diesem Text leichtfertig, Gottes Wort abzuweisen. Er sagt: Wer nun das verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Lieber Bruder, liebe Schwester, das ist der Wille Gottes für dich, dass du die Unzucht in jeder Form meidest. Dass du, wenn du nicht verheiratet bist, sexuell enthaltsam lebst. Dass du eine Ehe anstrebst mit einem gläubigen Partner und nur innerhalb dieser Ehe deine Sexualität zur Ehre Gottes auslebst. Der zweite Bereich, der geheiligt werden muss, ist der Bereich der Finanzen. Es geht um das Geld, das in unserem Leben, in dieser Welt eine so große Rolle spielt. Ehrlichkeit, Heiligkeit im Bereich der Finanzen. Paulus sagt: Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr straft dies alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Es war offenbar Praxis in dieser griechischen Gesellschaft, Menschen geschäftlich übers Ohr zu hauen. Manche haben sich daran gewöhnt. Sie wurden Christen. Und Paulus sagt: Passt auf, das dürft ihr nicht. Ihr gehört Gott, ihr seid heilig. Überhöhte Preise, unlautere Geschäftspraktiken waren offensichtlich an der Tagesordnung. Das hat sich bis heute nicht geändert. Heiligung bedeutet, dass du in deinem Umgang mit Geld und Finanzen Gott gefällst. Dein Umgang mit Geld ist ein starker Indikator für die Wahrhaftigkeit deines Glaubens und für deine Prioritäten. Auch für den Umgang eines Christen mit Geld gilt: Wer nun das verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Der dritte Bereich, den Paulus hier erwähnt, ist Liebe, Heiligung im Bereich der Beziehungen. Er sagt in Vers 9: Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Es ist eine Selbstverständlichkeit für einen Christen. Gott ist Liebe. Jesus hat uns das große neue Gebot gegeben: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das Erkennungsmerkmal eines Christen schlechthin. Und Paulus sagt: Es ist eigentlich nicht nötig, euch davon zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Auch hier ist die neue Genfer Übersetzung hilfreich. Paulus sagt: Dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Was will Paulus jetzt noch? Sie machen es ja schon. Er sagt es. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten: Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Noch stärker werden. Es ist nicht möglich, Christ zu sein und seine Brüder und Schwestern nicht zu lieben. Liebe ist eben das Hauptfach für jeden Christen in der Schule Gottes, und wir alle werden in die Schule Gottes aufgenommen, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind. Und wir alle haben große Mühe mit diesem Fach. Große Mühe. Von Natur aus sind wir selbstsüchtig und egoistisch. Und wir müssen umlernen. Und Gott hilft uns. Wir dürfen nie aufgeben, in der Liebe zu wachsen. Schließlich, sagt Jesus, wird die Welt daran erkennen, an der Liebe, die wir untereinander haben, dass wir Christen sind. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 8, bleibt niemand etwas schuldig, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Obwohl wir im Fach Liebe immer Anfänger bleiben, wir werden nie behaupten können, wir sind jetzt Profis in der Liebe. Doch weil unser Vater im Himmel die Liebe in Person ist, bedeutet, ihm ähnlich zu werden, vor allem in der selbstlosen Liebe zu wachsen. Und viertens und letztens Arbeit. Heiligung im Bereich der Arbeit, im Bereich der Arbeitsethik. Paulus sagt ab Vers 11, und eure Ehe, setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure Schaft mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Arbeit ist laut Gottes Wort ein Vorrecht und ein Segen, kein Fluch. Die christliche Arbeitsethik ist eindeutig und klar. Gott hat ja den Menschen nach seinem Bilde geschaffen und ihm den Auftrag gegeben, die Erde zu verwalten und zu bearbeiten. Weil Gott ein kreativer und ein schaffender Gott ist, sind auch wir in der Lage, kreativ zu sein und zu arbeiten und etwas zu schaffen, zu verändern, zu verbessern. Faulheit und Müßiggang werden in der Bibel verurteilt. Auf Kosten anderer zu leben, wenn man selbst in der Lage ist, sein eigenes Brot, sein eigenes Einkommen zu verdienen und dabei anderen zu helfen, ist gegen Gottes Willen. Paulus selbst war den Gläubigen darin immer ein Vorbild. Er sagt in Thessalonichern in Kapitel 2, Vers 9, ihr erinnert euch doch, Brüder und Schwestern, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Nun offensichtlich gab es bereits damals die Versuchung, Arbeit zu meiden und auf Kosten anderer Menschen zu leben. Und diese Versuchung ist ganz sicher in unserer Zeit, in unserem Land noch größer, liebe Geschwister, weil uns der Sozialstaat einfach ermöglicht, ziemlich bequem zu leben, ohne zu arbeiten. Aber diese Gewohnheit ist nicht christlich und sie entspricht nicht dem Prinzip der Heiligung. Paulus sagt, das verstehen auch die, die draußen sind, sagt Paulus. Das heißt, die außerhalb der Gemeinde sind, die nicht Christen sind, als einen ehrbaren Wandel. Wenn jemand fleißig ist und arbeitet, der ist ein Vorbild, das verstehen auch die Menschen außerhalb der Gemeinde. Seid deshalb Vorbilder, sagt Paulus. Natürlich reden wir nicht über Menschen, die aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht arbeiten können. Menschen, aber die sich Christen nennen und nicht arbeiten wollen, obwohl sie es könnten, ermahnt Paulus immer wieder in seinen Briefen, seinem Vorbild zu folgen und fleißig zu sein. Der Wille Gottes für dein Leben, lieber Christ, ist eindeutig und klar. Er lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Heiligung. Kevin DeYoung sagt Folgendes in einem seiner Bücher: Es steht außer Frage, dass Heiligkeit eines der zentralen Themen der Bibel ist. Das Wort heilig kommt mehr als 600 Mal in der Bibel vor. Man kann die Bibel nicht verstehen, ohne zu begreifen, dass Gott heilig ist. Und dass dieser heilige Gott die Absicht hat, ein heiliges Volk zu schaffen, das für immer mit ihm in einem heiligen Himmel lebt. Vielleicht sagst du, das schaffe ich nicht. Die Versuchung ist stärker als ich. Die Sünde, die Welt, mein Fleisch, der Satan sind so starke Feinde und ich bin so schwach. Ich unterliege immer wieder, ich versage. Ich kann den Willen Gottes nicht erfüllen und heilig leben. Wenn du so denkst, hast du eine entscheidende und sehr wichtige Tatsache übersehen: die rettende Gnade Gottes. Die Gnade rettet uns und die Gnade heiligt uns und die Gnade bringt uns ans Ziel. Die Garantie des Erfolges in der Heiligung liegt in der Gnade Gottes, nicht in deiner Kraft. Natürlich kooperiert der Geist Gottes mit dir und er will dein Einverständnis haben und deine Entscheidung, aber er ermutigt dich und er befähigt dich, diese Entscheidung zu treffen und in Heiligkeit zu leben. Die Garantie deines Fortschritts in der Heiligung liegt nicht in deiner Entschlossenheit oder Kraft, sondern in der überwältigenden Kraft der Gnade Gottes. Und deshalb, am Ende des Briefes versichert Paulus den jungen Christen, dass es Gott ist, der sie durch seine Gnade ans Ziel bringt. Er sagt das am Ende des Briefes: er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. John Newton, nicht der Wissenschaftler, sondern der ehemalige Sklavenhändler, der zu einem entschiedenen Christen, Pastor und Prediger wurde und das weltberühmte Lied Amazing Grace gedichtet hat, bringt den Prozess der Heiligung auf den Punkt. Er sagt: ich bin nicht das, was ich sein könnte. Ich bin nicht das, was ich sein sollte. Ich bin nicht das, was ich sein möchte. Ich bin nicht das, was ich zu sein hoffe. Aber ich danke Gott, dass ich nicht bin, was ich einmal war. Und ich kann mit dem großen Apostel sagen: durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Paulus macht uns Mut, den Weg der Heiligung niemals zu verlassen. Er sagt den Korinthern: darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Ich möchte diese Predigt abschließen mit dem australischen Wappen. Das australische Wappen zeigt zwei Tiere: den Emu, einen flugunfähigen Vogel, und das Känguru. Diese Tiere wurden ausgewählt von den Bürgern Australiens, weil sie die Menschen beeindruckten mit einer besonderen Eigenschaft. Sowohl der Emu als auch das Känguru können sich nur vorwärts und nicht rückwärts bewegen. Der Emu mit seinen drei Zehen fällt hin, wenn er versucht, rückwärts zu laufen. Das Känguru wird durch seinen großen Schwanz daran gehindert, rückwärts zu laufen. Diejenigen, die sich wirklich dafür entschieden haben, Jesus nachzufolgen, werden sich wie das Emu und wie das Känguru nur vorwärts und niemals rückwärts bewegen. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Amen.